Frau Professor Henzinger, Sie sind eine der international erfolgreichsten deutschen Wissenschaftlerinnen. Und im Rückblick erscheint Ihre Karriere natürlich wie eine fast logische Aneinanderreihung von Erfolgen, vom ersten Hochbegabtenstipendium bis hin zur Position der Forschungschefin bei der Suchmaschine Google und nun Ihrer derzeitigen Professur an der renommierten École Polytechnique in Lausanne. Haben Sie als junge Frau von einer so steilen Karriere geträumt?
Ja, also ich habe mir schon ziemlich früh, schon im Gymnasium habe ich mir gedacht, oh, ich würde gerne promovieren, die Wissenschaften interessieren mich. Und dann als Studentin habe ich mit meinen anderen Studentenkollegen immer Witze gemacht und habe gesagt, ich werde nicht eine C4-Professur haben, ich werde eine C8-Professur haben, denn mein Mann wird C4 sein und ich auch. Und so ist es jetzt wirklich. Also ich habe davon geträumt.
Deutschland leidet ja unter einem massiven Aderlass an wissenschaftlichen Nachwuchskräften, die jedes Jahr ins Ausland abwandern und keine klare Perspektive für die Rückkehr nach Deutschland haben. Und das, obwohl die Gehälter an amerikanischen Universitäten ja nicht unbedingt besser sind als in Deutschland, ganz im Gegenteil. Wovon träumen diese Wissenschaftler und vor allem Wissenschaftlerinnen, wenn sie ihre deutsche Heimat verlassen?
Ja, zum einen natürlich, dass sie neue Sachen hinzulernen. Also gerade als Wissenschaftler ist es eigentlich gut, wenn man an verschiedensten Unis war, denn man kann dort eben mit verschiedensten Leuten arbeiten und neue Sachen lernen. So, das eine ist eben, Sachen dazuzulernen, aber das andere ist auch einfach mit den anderen Spitzenwissenschaftlern zu arbeiten. Oft geht man in die USA oder in ein anderes Land, weil dort die Experten auf einem Gebiet sind, in dem man arbeiten möchte. Ich glaube, das ist der Traum. In USA, muss ich noch dazu sagen, ist es eigentlich relativ einfach auch für eine Frau oder eine Mutter, muss ich sagen, zu arbeiten. Also es ist relativ einfach für eine Frau, die Kinder hat, zu arbeiten, denn es gibt ein gutes System von Daycares, die die Kinder schon ab 3 Monaten nehmen. Und es ist auch dort gesellschaftlich nicht verpönt, als Mutter zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu Deutschland. Als ich mal ein halbes Jahr in Deutschland war, da wurde mir schon von allen möglichen Müttern, die zu Hause waren, nahegelegt, inklusive einer guten Freundin nahegelegt, ihr solltet doch bei meinem Kind zu Hause bleiben, was ihr denn einfallen würde, da als Professorin an der Uni zu arbeiten.
Was haben Sie geantwortet?
Ich habe geantwortet, dass ich nicht glaube, dass es meinem Kind schadet und dass ich damit glücklicher bin und dass daher auch mein Kind glücklicher ist.
Welchen Traum müsste Deutschland den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Welt anbieten, um eine vergleichbare Anziehungskraft auf die akademische Jugend der Welt zu entwickeln, wie etwa das Silicon Valley?
Es gibt natürlich viele Details, die man in der deutschen Wissenschaftslandschaft korrigieren müsste. Aber ich glaube insgesamt, das Anziehendste in den USA sind die Spitzenuniversitäten. Ich würde nicht in die USA gehen, um auf irgendeiner, keine Spitzenuniversität zu sein. Ich bin in die USA gegangen, weil ich an einer Spitzenuniversität promovieren wollte. Und ich bin lange in den USA geblieben, weil ich dann an einer Spitzenuniversität unterrichten wollte. So, ich glaube, das Interessanteste sind einfach die Spitzenuniversitäten, wo man mit vielen anderen ausgezeichneten Leuten zusammen ist und dadurch erstens mal immer hört, was sich denn in anderen Gebieten tut und zweitens mal auch ausgezeichnete Studenten aus der ganzen Welt bekommt. Ich glaube einfach, Spitzenuniversitäten sind das, das ein Land sehr attraktiv macht.
Und Sie meinen, das gibt's in Deutschland in dieser Form nicht, Nein. Denn die TU München beispielsweise würde sich selbst natürlich auch als Spitzenuniversität bezeichnen und dabei auf Patentanmeldungen verweisen und dergleichen mehr.
Ja, es gibt durchaus auf verschiedensten Gebieten einzelne Professoren, die Spitze sind, in ganz Deutschland verstreut. Das ist jetzt nicht nur die TU München, sondern auch an anderen Orten. Aber es gibt eben nicht diese Anhäufung von wirklich einem Fachbereich, sagen wir mal jetzt Informatik, wo nur Stars sind, wo nur wirklich sehr gute Leute sind. Und das ist eben etwas, das es braucht. Es ist schön, wenn da ein Experte sitzt für Datenbanken, aber wenn ich noch gleichzeitig für die anderen Gebiete der Informatik auch Experten finde, dann gehe ich nicht unbedingt dorthin, dann gehe ich lieber wohin. Gerade als Student, wenn ich jetzt, oder als junger Wissenschaftler, wenn ich noch recht offen bin, auf welchem Gebiet ich arbeiten möchte, wenn ich durchaus beeinflussbar bin und mich noch nicht so konkret auf eine Sache festlegen möchte.
Das heißt, Sie wünschen sich so etwas wie mehr Offenheit für, hier kommt das Reizwort, Eliten?
Ja, ich glaube Deutschland kommt nicht drum rum. Es sind die Eliten, die Spitzenforschung betreiben. Es sind die Eliten, die dann die Innovationen schaffen und die dann Unternehmer werden und Firmen gründen. Und nur durch neue Unternehmen, neue Firmen bekommt Deutschland mehr Arbeitsplätze. Ich will da was klarstellen. Ich finde, jeder Mensch hat dieselbe Würde. Okay? Und ich finde, in Deutschland bringt man das immer ein bisschen durcheinander. Jeder Mensch hat dieselbe Würde, ganz egal, ob sehr begabt oder nicht sehr begabt. Jeder hat dieselbe Würde, aber es ist nicht jeder gleich begabt. Manche Leute sind mehr begabt als andere Leute und manche sind auch nur auf einem Gebiet sehr begabt und sind totale Loser auf anderen Gebieten. Aber es gibt nun mal Leute, die mehr begabt sind und die können dem Staat, können der Gesellschaft sehr viel bringen, wenn sie eben Spitzenforschung leisten und dann auch Innovationen machen. Ich muss immer sagen, es ist auch noch ein gewisser Unterschied zwischen Innovationen und Forschung. Aber wenn sie dann auch zu den Innovationen beitragen und dann schließlich Unternehmen starten. Unternehmen zahlen Steuern, Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, Unternehmen sind extrem wichtig. Und es sind, wenn man sich in den USA anschaut, zum Beispiel die Startups in der New Economy, die wurden sehr häufig von Leuten gegründet, die Studenten an den Spitzenuniversitäten waren. Es sind einfach die Spitzenuniversitäten. Und ich finde, Deutschland kommt nicht drum rum, Spitzenuniversitäten einzuführen, wenn sie an der Spitze bleiben wollen.
Im Silicon Valley sind die Arbeitsbedingungen ja sehr hart. Die Gehälter sind nicht besonders hoch, die Zeit der vielversprechenden Aktienoptionen ist meistens vorbei, die Sozialabsicherung ist gering, Urlaub gibt es fast keinen, Arbeitszeiten sind extrem lang. Im Vergleich zu Deutschland eigentlich alles nicht besonders attraktiv und trotzdem zieht es die akademische junge Elite der Welt in der Regel immer noch in die USA. Was müsste Deutschland der akademischen Jugend, der akademischen Elite der Welt an, sagen wir einmal, an Träumen versprechen, um sie nach Deutschland zu holen? Denn die materiellen Bedingungen sind ja oft sehr gut in Deutschland.
Ich würde dem nicht zustimmen, dass es die Möglichkeit mit Stockoptionen nicht mehr gibt. Ich glaube, noch viele junge Leute, die in Silicon Valley kommen, träumen davon und starten ihre Firmen. Und wie man an Google sieht, ist ja durchaus bisweilen auch noch möglich. Also ich glaube, es ist ein bisschen so das Lotterieprinzip mit drin. In den USA ist es im Silicon Valley für Informatiker auf alle Fälle leichter, eine Firma zu starten und erfolgreich zu sein, als wenn sie nach Deutschland gehen zum Beispiel. Und die Chance, selbst wenn sie nur ein Zehntel oder eins in 20 ist, viel Geld zu verdienen, glaube ich, reizt noch immer viele Leute. Das andere ist natürlich auch, es leben dort schon viele Inder und die sind gesellschaftlich voll akzeptiert. Das heißt, Inder oder Chinesen oder sonstige Ausländer, die dorthin kommen, sie wissen, sie werden nicht als Außenseiter sein. Ganz im Gegenteil, es gibt schon ein ganzes Netzwerk von ihren Landsleuten, die ihnen helfen werden, wenn sie in Schwierigkeiten geraten etc. So ist es nicht so riskant, als wenn sie jetzt nach Deutschland kommen, wo es diese Netzwerke nicht gibt.
Sie haben ja, wie gesagt, jetzt viele Jahre außerhalb Deutschlands gelebt und haben sicher auch dadurch ein anderes Bild von Deutschland bekommen und können uns auch ein bisschen erzählen, wie Deutschland in der Welt gesehen wird, zum Beispiel auch in Ihrer Industrie, in der Softwarebranche und in der Internetbranche und auch in der akademischen Welt. Wofür steht Deutschland in diesen Branchen?
Weil wenn man's aus dem Gesichtspunkt der Softwarefirmen zum Beispiel sieht, dann gibt es SAP, das in der Weltspitze mitmacht, und ein paar kleinere Firmen. Ansonsten ist Deutschland nicht sehr sichtbar, vorsichtig ausgedrückt. Also es gibt durchaus auch einige Wissenschaftler, die man kennt in der Informatikbranche aus Deutschland. Aber Deutschland speziell steht eigentlich für nichts Konkretes jetzt in der Informatik. Deutschland politisch gesehen, es gibt keine klare Identität, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt so schlecht ist, denn wenigstens gibt es auch keine negative Identität. Eines, das auch, finde ich, weltweit anerkannt wird, ist, dass Deutschland für seine schlechte Geschichte, die Nazi-Jahre, eingestanden ist und gesagt hat, okay, jawohl, wir stehen dazu, es tut uns leid, dass das passiert, das werden wir nie vergessen. Und das, glaube ich, wird Deutschland eigentlich sehr positiv angerechnet, diese Einstellung. Dass wir eben nicht versuchen, uns da von der Verantwortung zu drücken.
Frau Hensinger, was ist Ihr hoffnungsvollster, Ihr optimistischster Traum für Deutschlands langfristige Zukunft?
Was mich sehr beeindruckt hat, als ich in die USA kam und auch noch die ganze Zeit, als ich dort lebte, ist wirklich die Einstellung der Amerikaner zu ihrem Staat und zu ihrer Demokratie. Die Amerikaner schätzen ihren Staat. Sie sind stolz darauf. Sie sind stolz darauf, dass sie schon sehr lange eine Demokratie haben. Sie sind stolz auf ihre Nation und sie wollen sich bemühen, diese noch besser zu machen. Und sie sind auch dadurch willig, Opfer diesbezüglich zu bringen. So wie JFK gesagt hat, don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Das ist mehr die Einstellung der Amerikaner. Und mein Traum wäre, dass die Deutschen auch so eine Einstellung hätten. Dass die Deutschen auch mehr sehen, erstmal, sie haben ja jetzt schon seit fast 60 Jahren auch eine funktionierende Demokratie, eine gute soziale Marktwirtschaft, wo die Leute gut abgesichert sind, dass sie das erstmal schätzen und dass sie aber auch verstehen, dass es nicht von selbst kommt und nicht automatisch weiter besteht, sondern dass man auch was dafür tun muss, dass man sich einsetzen muss für den Staat, dass man nicht nur denken kann, wie kann ich jetzt den Staat ausbeuten, finanziell vielleicht ausbeuten, nicht immer nur Erwartungen haben, sondern durchaus sehen, dass man auch was dem Staat gegenüber leisten muss, damit er weiter besteht. Also eine positive Einstellung zu dem Staat, einerseits stolz drauf zu sein und andererseits auch eben zu sagen, okay, das ist mir wert, ich bringe jetzt mal ein Opfer für den Staat zum Beispiel. Ich mache jetzt dieses soziale Jahr oder dieses oder jenes, um unsere Gesellschaft weiterzubringen. Ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass sich die Deutschen mehr so zurückziehen aus der Verantwortung, die sie ihrem Staat gegenüber haben und das den anderen überlassen und sie selber nichts damit zu tun haben wollen. Und ich möchte mehr so eine aktive, positive Einstellung zum Staat haben.
Ich persönlich glaube, dass es für eine solche positive Einstellung zum Staat auch hilfreich wäre, wenn wir Deutschen so etwas wie ein positives gemeinsames Zukunftsversprechen formulieren würden.
The Mission Statement, ja?
Ja, durchaus so etwas wie ein Mission Statement. Bleiben wir ruhig bei diesem Begriff. Was denken Sie, was könnte Deutschlands zukünftiges Mission Statement sein, Frau Henzinger?
Das Mission Statement könnte sein, Wohlstand im Land, aber auch in den Rest der Welt zu bringen, zum Beispiel. Wohlstand und Frieden im Land und in den Rest der Welt zu verbreiten. Ich wollte, wenn Sie noch nachfragen, ein bisschen mehr konkreter. So, ich wollte das nicht jetzt irgendwie patriotisch verstanden wissen. Okay, ich bin nicht der Meinung, wir sollen patriotisch sein. Ich meine nur einfach ganz konkret, jeder kann in seinem Leben zum Beispiel was machen, um Deutschland, zum Beispiel dieses Mission Statement, Wohlstand und Frieden zu verbreiten, in seinem Alltag umzusetzen. Zum Beispiel die Kinderunfreundlichkeit in Deutschland. Kürzlich hat mir eine junge Mutter erzählt, sie steigt aus der U-Bahn aus, wenn ihr Kind schreit. Und ich habe ganz erstaunt gefragt, ja, warum denn? Und dann hat sie gesagt, ja, sie kriegt sonst so böse Blicke und wird so dumm angeredet, dass sie jetzt immer aussteigt, wenn ihr Kind schreit. Und da denke ich mir, nun ja, wir, die Deutschen als Nation, wir brauchen mehr Kinder. Und jeder muss da sein Opfer bringen. Und wenn das heißt, okay, man erträgt halt ein schreiendes Kind in der U-Bahn, fein, das ist ja nicht sehr schlimm. Also jeder muss bereit sein, seine eigenen, Wohlbefinden ein klein bisschen einzuschränken für das gemeinsame Wohl. Weil es ist ja gut für Deutschland, wenn es Kinder gibt. Und wenn es kinderfreundlicher wäre, dann wird es wahrscheinlich mehr Kinder geben. Ja, ich glaube, das wäre ein Mission Statement. Ne? Vielleicht sollte es eine Übung geben, wo sich die Deutschen überlegen können oder zumindest die Politiker, was die Mission von Deutschland sein soll. Das ist jetzt nur mein Vorschlag, der jetzt nicht sehr ausgegoren ist.
Als wir uns das letzte Mal bei Google im Silicon Valley begegnet sind, habe ich Sie damals spaßeshalber gefragt, welchen Job Sie in Deutschland gerne hätten. Und Ihre Antwort hat mich damals überrascht. Sie sagten lachend, Sie wären gerne mal bayerische Kultusministerin. Jetzt sind Sie ja noch sehr jung.
Wissenschaftsministerin.
Sie sind ja noch nicht mal 40, das kann also durchaus noch was werden. Wie würden Sie Ihren deutschen Traum in diesem Amt in die Tat umsetzen?
Oh, ich würde zuerst mal versuchen, Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen zwischen den Ländern und dem Bund über die Hochschulpolitik bringen. Im Moment ist es wirklich so, dass die Hochschulen da völlig blockiert sind in ihrer Weiterentwicklung und dass das gefährlich werden kann. Also ich würde zuerst mal versuchen, da einen vernünftigen Kompromiss auszuarbeiten. Und dann würde ich stark versuchen, internationale Wissenschaftler, Deutsche oder Nicht-Deutsche, an die Universitäten zu bekommen. Also denen attraktive Angebote zu machen, etc. Zum Beispiel umzusteigen auf englischen Unterricht, zumindest für die Studenten nach dem Vordiplom, umzusteigen auf Bachelor, Masters und PhD. Dadurch, wenn man da auch umsteigt, dann kriegt man eben Spitzenstudenten von Indien oder China, die ihr Bachelor fertig schon haben und jetzt einen Master oder PhD machen wollen.
Es gibt ja in Deutschland immer noch so diese Haltung, dass wir keine Wissenschaftler aus dem Ausland wirklich brauchen, sondern dass wir ja selbst schon so viele Leute im Land haben und so viele arbeitslose Akademiker, dass es doch eigentlich absurd ist, zum Beispiel indische Akademiker anzuwerben. Indien wiederum, mit einer deutlich größeren Bevölkerung, China und auch die USA haben alle längst verstanden, dass kein Land der Welt mehr genügend hochqualifizierte Wissenschaftler hat, um in der Information Economy zu bestehen. Woran liegt das, dass sich das in Deutschland noch nicht so allgemein herumgesprochen hat?
Ich möchte zunächst mal sagen, Wissenschaftler ist nicht gleich Wissenschaftler. Es gibt da auch Qualitätsunterschiede. Wenn Sie zwei gleich gute Wissenschaftler haben, fein, dann können Sie den Deutschen nehmen. Aber wenn der Inder besser ist, dann würde ich den Inder einstellen. Denn der wird eben Spitzenforschung treiben, die zu Innovation führt, die zu Arbeitsplätzen führt. Zum Beispiel bei Google sind enorm viele Ausländer im Engineering-Bereich, also Informatiker, die dort auch ihre 50, 60, 70 Stunden in der Woche arbeiten. Die Idee ist, man bringt die besten Leute ins Land und die schaffen dann, die gründenden Firmen, natürlich nicht sofort und nicht knaller Fall, aber langfristig in den nächsten 10, 20 Jahren, die dann wieder Arbeitsplätze schaffen für alle.
Frau Professor Henzinger, vielen herzlichen Dank.
Gern geschehen. Ich würde noch immer gern bayerische Wissenschaftsministerin werden. Vielleicht darf ich sie mal.